Johann Gerd Onken hat diese Predigt überschrieben mit dem Titel Mohrenland streckt seine Hände aus. Mohrenland, das ist ein altertümlicher Begriff für Afrika, also für den Kontinent, wo eine schwarze Bevölkerung ist. Mohrenland streckt seine Hände aus. Und ich lese uns aus Apostelgeschichte 8, die Verse 26 bis 39. Apostelgeschichte 8, die Verse 26 bis 39. Ein Engel des Herrn aber redete zu Philippus und sprach, steh auf und geh nach Süden auf den Weg, der von Jerusalem nach Gaza hinabführt. Der ist öde. Und er stand auf und ging hin. Und siehe, ein Äthiopier, ein Kämmerer, ein Gewaltiger der Kandake, der Königin der Äthiopier, der über ihren ganzen Schatz gesetzt war, war gekommen, um zu Jerusalem anzubeten. Und er war auf der Rückkehr und saß auf seinem Wagen und las den Propheten Jesaja. Der Geist aber sprach zu Philippus, tritt hinzu und schließe dich diesem Wagen an. Philippus aber lief hinzu und hörte ihn den Propheten Jesaja lesen und sprach, verstehst du auch, was du liest? Er aber sprach, wie könnte ich denn, wenn nicht jemand mich anleitet? Und er bat den Philippus, aufzusteigen und sich zu ihm zu setzen. Die Stelle der Schrift aber, die er las, war diese. Er wurde wie ein Schaf zur Schlachtung geführt, und wie ein Lamm stumm ist vor seinem Scherer, so tut er seinen Mund nicht auf. In seiner Erniedrigung wurde sein Gericht weggenommen. Wer aber wird sein Geschlecht beschreiben? Denn sein Leben wird von der Erde weggenommen. Der Kämmerer aber antwortete dem Philippus und sprach, ich bitte dich, von wem sagt der Prophet dies? Von sich selbst oder von einem anderen? Philippus aber tat seinen Mund auf und fing mit dieser Schrift an und verkündigte ihm das Evangelium von Jesus. Als sie aber auf dem Weg fortzogen, kamen sie an ein Wasser. Und der Kämmerer spricht, siehe, da ist Wasser, was hindert mich, getauft zu werden? Und er befahl, den Wagen anzuhalten. Und sie stiegen beide in das Wasser hinab, sowohl Philippus als auch der Kämmerer, und er taufte ihn. Als sie aber aus dem Wasser heraufstiegen, entrückte der Geist des Herrn den Philippus, und der Kämmerer sah ihn nicht mehr, denn er zog seinen Weg mit Freuden. Philippus aber fand man zu Aschdod, und er zog hindurch und verkündigte das Evangelium allen Städten, bis er nach Caesarea kam. Ja, soweit. Was jetzt geschehen soll, Geliebte, darauf brauche ich nicht erst hinzuweisen. Diese 12 Glücklichen in weißen Kleidern bezeugen das viel lauter, als man es durch Gottes Wort erklären könnte. Es war eine Predigt gehalten zu einer Taufe. Wir sind nicht zur Befriedigung der menschlichen Neugierde hierher gekommen, um etwa ein Theaterstück aufzuführen, sondern im Gehorsam gegen Christum, um seinen Befehl zu erfüllen. Weit davon entfernt, dass wir von der Sucht beherrscht würden, etwas Neues zu bringen, sind wir zu der alten Ordnung des Neuen Testaments zurückgekehrt und suchen, dieselbe in ihrer Reinheit festzuhalten. Diejenigen sind im Irrtum, welche uns vorwerfen, von geistlichem Hochmut beherrscht zu sein. Ungleich jenen, die Gott nicht erkennen und nur ihren natürlichen Trieben folgen, bekennen wir uns zur vollkommensten Unterwerfung unter Gott und seinen geoffenbarten Willen. Und gelobt sei sein heiliger Name, dass des Herrn Wort unseres Fußes Leuchte geworden ist, die unseren Weg ins hellste Licht stellt. Wäre man in der sogenannten Christenheit nicht vom Lebensworte abgewichen, so würde es völlig genügen, wenn man bei der Vollziehung der heiligen Taufe etliche davon handelnde Schriftstellen, namentlich den Taufbefehl aus Matthäus 28, vorlesen würde. Dies würde nebst öffentlichem Gebet und Lobgesang zu ganz der ursprünglichen Einfachheit, Einfalt dieser heiligen Handlung entsprechen. Doch weil in weiten Kreisen eine große Unbekanntschaft mit den Lehren und Wahrheiten der Bibel herrscht und eine gesunde Schrifterkenntnis fehlt, so tut es Not, etwas eingehender bei dieser Lehre des Wortes Gottes zu verweilen. Vorweg sei bemerkt, im Alten Testament brauchen wir nicht nach der Taufe zu suchen, denn sie gehört als ein Befehl des menschgewordenen Heilands dem neuen Bunde an. Aber im Neuen Testament finden wir die Taufe der Gläubigen und nur diese durch Wort und durch Beispiel gelehrt. Und zwar sind der Stellen, welche davon handeln, nicht wenige, sondern eine schöne Zahl. Stellen, welche an Deutlichkeit nichts zu wünschen übrig lassen. Eine dieser Schriftstellen, die Gott uns hat aufzeichnen lassen, wollen wir jetzt in aller Kürze miteinander betrachten, und zwar die Geschichte von der Bekehrung und Taufe des Kämmerers aus Mohrenland. Der Herr wolle unsere Herzen zu seinem Wort richten, damit uns die Betrachtung desselben zum Segen sei. Es ist doch eine wunderbare Geschichte, die uns in unserem Textabschnitt erzählt wird. Der Engel des Herrn, er wird ausgesandt, um einen Menschen, der im Suchen des Heils begriffen war, etwas weiterzugeben. Ein Beweis, dass die Engel dienstbare Geister sind, ausgesandt zum Dienst derer, welche die Seligkeit ererben sollen. Es heißt im 68. Psalm, im prophetischen Geist, Mohrenland wird seine Hände ausstrecken zu Gott. Gottlob, dass wir in einer Zeit leben, wo viele Mohren weiß gewaschen werden im Blut des unbefleckten Gotteslammes. Siehe hier einen Mohren, heute würden wir sagen vielleicht einen Afrikaner, der eine lange, damals sehr beschwerliche Reise unternommen hatte, um womöglich in Jerusalem die köstliche Perle für sein erwecktes, bekümmertes Herz zu finden. Der große Gott in seiner Barmherzigkeit hatte einmal sein Herz gerührt, um eine Sehnsucht nach Licht und nach Frieden in ihm erweckt. Darum hielt er es nicht länger aus, er wollte anbeten zu Jerusalem. Er hatte eine Hoffnung auf den Messias, welche ihn die Beschwerden der Reise vergessen machte. Und diese wies ihn hin, gen Jerusalem. Doch was geschah? Er fand sich getäuscht. Den köstlichen Frieden, das eine Notwendige für sein Herz, was er gesucht hatte, den Heiland, den hatte er dort nicht gefunden. Christus war ihm dort von den Schriftgelehrten nicht gepredigt worden. Aber dennoch hatte er einen kostbaren Schatz von Jerusalem mitgenommen, einen verborgenen Schatz, den er noch nicht kannte, nämlich das teure Wort Gottes. Dass er sich nicht entmutigt fühlte, sondern noch im Suchen begriffen war, das zeigt uns die Aufrichtigkeit dieses Mannes. Und dem Aufrichtigen lässt es Gott gelingen. So groß war sein Verlangen, dass er schon unterwegs sich in den Inhalt dieses wunderbaren Buches vertiefte, obwohl das Fahren des Wagens mit Sicherheit störend gewesen sein musste. Er saß also auf seinem Wagen und las in dem Propheten Jesaja. Jesaja, dem Evangelisten des Alten Bundes, der so deutlich von Jesus Christus redete, als hätte er an seiner Krippe und unter seinem Kreuz gestanden. Wir sehen hier, dass es beim Suchen auf den rechten Ernst ankommt. Doch dieser allein genügt keineswegs. Es kommt noch weit mehr auf die richtige Anleitung und Zurechtweisung an. Für dieses aber hatte der große Gott gesorgt. Der Evangelist Philippus nämlich, ein Mann voll Glaubens und Heiligen Geistes, er empfing einen Befehl durch den heiligen Engel. Der lautete, stehe auf und gehe gen Mittag auf die Straße, die von Jerusalem hinabgeht, gen Gaza, die da wüst öde ist. Wie groß ist doch die Gnade Gottes in der Errettung und Bekehrung der Sünder. Ein Engel wird gesandt. Derselbe muss dem Glaubensboten Philippus den Marschbefehl bringen. Der Herr setzt Himmel und Erde in Bewegung, wenn er den Sünder retten will. Ein Beweis dafür, wie wertvoll die Menschenseele in seinen Augen ist. Und obgleich es eine wüste Straße war, auf welcher der Evangelist zu gehen hatte, und obgleich nicht viele auf diesem Weg zogen, einer zog ihn. Der, den der Herr kannte, den nämlich der Herr gezogen hatte aus Morenland nach Jerusalem, dem er dort sein Wort anvertraut hatte und den er retten wollte, den er selig machen wollte. Es wird uns hier ein lieblicher Blick gewährt in die Werkstatt des Heiligen Geistes. Denn er war es, welcher das Herz dieses Mohren erweckt hatte und ihn um sein Seelenheil bekümmert gemacht hatte. Unter dem Einfluss des Heiligen Geistes traf derselbe beim Lesen auf die wichtigste Stelle des Buches, welche von dem stellvertretenden Leiden von dem Sohn Gottes, von Jesus Christus handelte, Jesaja 53. Und siehe da, auch für den rechten Prediger hatte Gott gesorgt. Er, Gott, der die rechten Prediger gibt und sie zur rechten Zeit an die rechten Orte sendet. Wie wunderbar ist Gottes Regierung. Dieser Philippus, er traf keinen Augenblick zu früh oder zu spät ein, sondern genau richtig bei dem fürstlichen Reisewagen. Gerade im richtigen Moment, als das Herz dieses Mohren bis ins Innerste bewegt war, indem er in den Inhalt des Gelesenen vertieft war, da sprach der Geist des Herrn zu Philippus: Mache dich bei diesen Wagen. Ein willkommener Auftrag, der mit Freudigkeit ausgeführt wurde. Indem er nun dem Wagen näher kommt, hört er, wie der vornehme Fremdling gerade die Stelle las, von dem Schaf, das zur Schlachtbank geführt wird. Da entbrannte ein heiliges Verlangen in des Philippus Herz und die bedeutsame Frage kam aus seinem Mund: Verstehst du auch, was du da liest? Aus dieser offenherzigen Frage leuchtet die Freimütigkeit des Evangelisten Philippus hervor. Sie weckt aber auch den Kämmerer aus seinem tiefen Sinnen. Wie kann ich, spricht der Kämmerer, wie kann ich, so mich nicht jemand anleitet? Und er ermahnte den Philippus, das ihm von Gott bereits übertragene Amt anzutreten. Dieser, nachdem er die Bekümmernis des Mohren genugsam erkannt, er tut seinen Mund auf und predigt ihm mit großer Freudigkeit das Evangelium von Jesus Christus, von dem Lamm Gottes. Wir wissen also ganz bestimmt, dass diesem Mann zuerst der ganze Ratschluss Gottes zu unserer Seligkeit gepredigt worden ist. Philippus hat es nicht gemacht, wie wir es mitunter aus Menschenfurcht machen. Er hat nichts vom Worte Gottes verschwiegen. Ich bin auch nicht dafür, dass wir bei den Unbekehrten mit der Taufe anfangen, weit entfernt. Aber ich bin dafür, dass wir nicht aufhören zu unterweisen und zu lehren, ohne die Menschen auf diese Wahrheit und dieses Gottesgebot hingewiesen zu haben. Es war die liebste Beschäftigung des Kämmerers, Gottes Wort zu betrachten. Daher drang die Predigt des Philippus tief in sein Herz und labte ihn wie Wasser den Dürstenden. Philippus predigte ihm Christus als den alleinigen und allgenugsamen Heiland der Sünder und Adamskinder. Und er redete von dem Opfertod Jesu am Kreuz und von der Tilgung unserer Schuld durch Jesu vergossenes Blut. Er predigte das Evangelium von der Vergebung und Rechtfertigung der Sünder und Gottlosen durch den Glauben an Christus. Und dies war gerade das, was dieser Mann brauchte. Was wir alle brauchen, um selig zu werden, nämlich Christi Leiden, die Quelle unserer Freuden, sein Tod, die Ursache unseres Lebens für Zeit und Ewigkeit. Nachdem nun Philippus diese große, selige Wahrheit von der Versöhnung des Sünders durch Jesus Christus genugsam ans Licht gestellt hatte, ging er dazu über, die Ordnung des Heils zu erklären. Das heißt, den Weg, wie Gott den Sünder zu seinem Kind annimmt mit den drei Stationen Buße, Glaube und Taufe. Die letztere, die Taufe, ist eine Verordnung Christi, als Verordnung Christi ebenso verbindlich wie alles Übrige, was er befohlen hat. Nicht, als ob etwas Verdienstliches in der Taufe läge, denn alles Verdienstliche ist ausgeschlossen, wo man aus Gnaden allein gerecht und selig wird. Aber da es Gott wohlgefallen hat, unseren Glauben durch Gehorsam zu prüfen, so geziemt es sich für jedes aufrichtige Gotteskind, diesen Gehorsam der Taufe zu leisten. Denn wer da glaubt und getauft wird, der wird selig werden. Diese Verheißung erstreckt sich wohlgemerkt nicht lediglich auf den Glauben allein, sondern es heißt, wer da glaubt und getauft wird. Weil die Taufe aus dem Glauben hervorgehen soll und als Frucht des Gehorsams denselben begleiten soll, nach Christi Willen. Weshalb es dann auch weiter heißt, wer aber nicht glaubt, der wird verdammt werden, er sei getauft oder nicht. Unser Zeugnis über Christi Gebot der Taufe muss so klar, deutlich und bestimmt sein, wie der Herr es ursprünglich befohlen hat. Es muss hinweisen auf Christi Ausspruch, wer mich liebt, der wird mein Wort halten. Es muss betonen, dass Gehorsam gegen den Herrn besser ist als alle Opfer selbstgewählter Art, wodurch wir unsere Liebe gegen Christus an den Tag legen wollen. Ohne Zweifel war das hier der Fall, denn wir finden gar nicht, dass der Kämmerer irgendwelche Einwendungen gemacht hat. Er glaubt dem Wort und er ist freudig bereit, sich taufen zu lassen, sobald er weiß, dass der Herr dies von ihm fordert. Das ist die rechte Art des Glaubens, zu sprechen: Herr, was willst du, dass ich tun soll? Und solches sofort mit völligem Herzen zu tun. Doch nicht allein bereit ist der Kämmerer zur Taufe, sondern er dringt sogar darauf, getauft zu werden. Denn es heißt hier im Text, als sie zogen der Straße nach, kamen sie an ein Wasser, und der Kämmerer sprach: Was hindert es, dass ich mich taufen lasse? Mit der Liebesglut einer neugeborenen Seele verlangt ihn nach der sichtbaren Einverleibung in Christus. Meine lieben Zuhörer, wie viele sind hier sonntäglich unter dem Schall des Wortes, ohne jemals zu einer Entscheidung für Christus gekommen zu sein? Diese lieben Leute müssen entweder die Bibel gar nicht für sich selbst erforschen, oder wenn sie die Schrift nach dem Buchstaben verstehen, muss kein Trieb in ihnen sein, Gehorsam zu leisten. Würden sie bereit sein, sich Christus zu unterwerfen, so würde es bald ein neues mit ihnen werden. Es ist zu befürchten, dass viele hierher kommen, lediglich um etwas Neues zu sehen und zu hören. Aber wir sind nicht hier als eine Gemeinde des Herrn, um neue Stücke aufzuführen. Nein, wir bleiben bei der guten alten Wahrheit im heiligen Bibelbuch. Darum, anstatt zu predigen, wollen wir einfach Gottes Wort predigen lassen. Dasselbe ist in sich selbst der allerbeste Prediger. Lebendig, kräftig, eindringlich, schneidig und auf Entscheidung dringend. Der Herr lässt es dem Aufrichtigen gelingen. Das bewahrheitet sich an diesem Mohrenkämmerer. Alle jene, die in der Hölle sind, sowie Tausende um uns her, welche die Wahrheit erkannt haben und ihr nicht gehorchen, waren unredlich und sind unredlich. Keine einzige redliche Seele ist je verloren gegangen. Sie sind unredlich darin, dass sie sich dem Worte Gottes nicht unbedingt unterwerfen wollen. Was hindert es, dass ich mich taufen lasse? Fragt der Kämmerer. Und auf diese Frage erhielt er eine ihn völlig befriedigende Antwort. Wie aber müsste heutzutage bei gar manchem die Antwort lauten? Da ist nichts als Mangel, an Glaube und Hingabe, nichts als die Klügelei der Vernunft, nichts als das geheime Widerstreben des Herzens, die Schmach Christi auf sich zu nehmen. Sonst würde dem Getauftwerden oft nichts im Wege stehen. Aber an dieser Klippe scheitern so viele, denen man sonst ihr Christentum nicht absprechen kann. Sie werden Gott Rechenschaft davon zu geben haben. Wie lautet nun die Antwort des Philippus? Und hier zitiert Johann Gerhard Onken eine etwas ältere Überlieferung, wo im Vers 37 Philippus angeblich sagt: Glaubst du von ganzem Herzen, so mag es wohl sein. Das ist ein Text, den wir erst in späterer Überlieferung finden. Wie lautet nun die Antwort des Philippus? Glaubst du von ganzem Herzen, so mag es wohl sein. Hier erfahren wir, dass die einzige Bedingung oder Voraussetzung zur Taufe der Glaube ist. Wer nicht von ganzem Herzen glaubt, darf nicht getauft werden. Aber wie? Sollen denn unsere Kinder als Heiden sterben? Keineswegs. Denn die Kindlein können und sollen teilhaben an den Segnungen Jesu, gleich jenen, welche die Mütter zum Herrn brachten. Jesus ist und bleibt derselbe, der er war in Ewigkeit. Was er segnet, das ist gesegnet ewiglich. Den kleinen Kindern die Taufe zu geben, ist aber ebenso verkehrt, als ihnen das Abendmahl reichen. Beide Heilsgüter sind nur für die Gläubigen, welche ein Bekenntnis ihres Glaubens ablegen, und für diese allein. Nachdem der Kämmerer ein Glaubensbekenntnis abgelegt hatte, welches weder auf Erden noch im Himmel beanstandet werden konnte, wurde sein Wunsch sofort erfüllt. Sie verließen den Reisewagen und stiegen hinab in das Wasser. Beide, Philippus und der Kämmerer, und der taufte ihn. Und er taufte ihn durch Untertauchung. Dies zeigt, wie die Taufe gehandhabt werden soll. Sie steigen beide hinab in das Wasser und nachher heraus in dem Wasser. Also nicht an das Wasser, um eine Schale voll Wasser zu schöpfen und ihn damit zu begießen, sondern hinein in das tiefe Wasser, um die richtige Taufe durch Untertauchung zu vollziehen. Aus anderen Stellen der Schrift wissen wir, dass die Taufe in dem Namen des dreieinigen Gottes durch einmaliges Ein- oder Untertauchen des gläubigen Täuflings vollzogen wurde, zu welcher Weise wir einfach zurückgekehrt sind. Dass alle Verordnungen Gottes uns dann auch zum Segen dienen, das ergibt sich auch hier wieder am Schluss dieser lieblichen Geschichte, indem es heißt: Der Getaufte zog seine Straße fröhlich, oder in unserer Übersetzung: Er zog seinen Weg mit Freuden. Das war die unmittelbare Folge von seinem kindlichen Gehorsam und seines öffentlichen Bekenntnisses seinerseits zu Jesus Christus. So wie es in Römer 10 heißt: Denn so man von Herzen glaubt, so wird man gerecht, und so man mit dem Munde bekennt, so wird man gerettet. O, wer von uns denkt nicht mit Freuden an den Tag seiner eigenen Taufe zurück, mit Segen? Der gnadenreiche Herr, er gebe, dass wir alle unseren Bund mit ihm am heutigen Tage erneuern mögen, um ihm zu leben, der für uns gestorben ist. Möge alle Zeit unser Herz und unser Wandel in Übereinstimmung sein mit unserem Bekenntnis, auf dass unser Leben und unser Wandel ebenso wie unser Mund Jesus Christus predigt zum Heil der Sünder, wie zur Ehre seines heiligen Namens. Euch aber, meinen Zuhörern, sage ich zum Schluss noch: Ihr täuscht euch gewaltig, wenn ihr hier etwas Neues zu sehen erwartet. Es ist die uralte Wahrheit, ewig wie Gott selbst, zu der wir uns mit Herz, Hand und Mund bekennen. Kein Mensch Er weiß ein Wörtlein über die Taufe, außer dem, was in der Bibel steht. Alle, die an Christus gläubig geworden sind, sollen als gehorsame Kinder ihren Glauben öffentlich vor Gott und den Menschen bekennen, dass sie sich durch Christi Tod und Auferstehung durch den Glauben angeeignet haben und dass diese der einzige Grund ihres Heils sind. Der Herr segne sein Wort und den Vollzug der Taufe an euch Täuflingen besonders, aber auch an allen seinen Kindern hier, wie auch an den noch Unbekehrten zu ihrem Seelenheil, um seiner Barmherzigkeit willen. Amen.